DW Menschen und Märkte.
Ganz schön elektrisch, deutsche Autobauer auf der LA Autoshow. Mobilität weitergedacht, Tesla stellt Auto für Mars und Erde vor. Und braucht der Anlageberater der Zukunft weder Herz noch Hirn, sondern nur noch einen Chip? Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie der Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Bei der Los Angeles Auto Show wollen die deutschen Autohersteller zeigen, was deutsche Tugenden sind. Qualität, Effizienz und ja auch Zukunftsfähigkeit. Denn im Gepäck hatten BMW, Audi, VW und Co. natürlich ihre E-Autos. Klar gilt Kalifornien ja doch als Mekka der Elektromobilisten. Und das ist nach wie vor das große Thema auf der Show in L.A. Und über allem und allen schwebt, obwohl gar nicht auf der Messe vertreten, der größte Konkurrent Tesla. Katharina Wilhelm berichtet.
Ein altes Warenhaus in Downtown L.A. Ein DJ sorgt für Underground-Stimmung. Der deutsche Autobauer Audi setzt in Los Angeles auf eine hippe Location, um sein neuestes E-Auto zu präsentieren, den e-tron Sportback.
Then unleash the beauty of sustainable mobility and please welcome the new Audi e-tron Sportback.
Das Auto ist eine Weiterentwicklung des e-trons, nun mit einer sportlichen Heckklappe. Zur LA Auto Show haben die deutschen Autohersteller die Elektrofahrzeuge in den Mittelpunkt gerückt. Klar, man befindet sich ja hier auch im Geburtsland des großen Konkurrenten Tesla. BMW will ab 2020 neue Elektroautos auf die Straße bringen und zeigt hier unter anderem den i4. Die Elektrolimousine soll eine Reichweite von etwa 600 Kilometern haben und 2021 zu haben sein. Vorstand Peter Nota weiß, dass gerade in Kalifornien Elektroautos begehrt sind.
LA, Los Angeles ist ein wichtiger Show für uns und hier ist natürlich auch ein Thema wie Elektrifizierung sehr relevant. Wir haben hier auf dieser Messe in USA zum ersten Mal auf einer Messe unseren vollelektrischen Mini Electric gezeigt und das Fahrzeug kommt weltweit schon sehr gut an. Also wir haben bisher über 80.000 Interessenten registriert.
Mercedes hatte ebenfalls eine Premiere zu vermelden, die Präsentation des ersten elektrischen Allrad-SUVs EQ Crossover, 400 PS stark. Er soll schon 2020 auf den Markt kommen.
The new EQC, the first vehicle to combine.
Und auch der Autobauer VW will sich von seiner elektrischen Seite zeigen und enthüllt dazu das Konzeptauto ID Space Vision. Die Studie blinkt und leuchtet von innen und außen. Das Interieur besticht durch einen Clou. Statt herkömmliches Tierleder wurde rein pflanzliches Apfelleder verarbeitet. Das Auto ist also offenbar auch veganerfreundlich. Hein Schäfer, Vizepräsident im Bereich Produktmarketing bei VW Amerika, weiß um die Konkurrenz mit dem Elektrovorreiter Tesla und setzt deswegen auf deutsche Werte und einen finanziellen Vorteil. Ich glaube nicht, dass jeder potenzielle Tesla-Kunde auch ein VW-Kunde ist. Ich glaube aber auch, dass wir einfach günstiger sind. Gemäß dem Spruch von Herbert Diess, Autos für Millionen, nicht für Millionäre. Und wir haben noch einen Vorteil. Die staatliche Förderung für Elektroautos ist bei Tesla in den USA schon ausgeschöpft worden. Unsere VW-Kunden können sie hier aber noch beantragen. Auch das wird uns einen finanziellen Vorteil verschaffen. Mit den Kaliforniern verbinden die deutschen Autobauer wie VW und BMW derzeit auch noch eine ganz andere positive Nachricht. Der Gouverneur des Bundesstaates hatte nämlich angekündigt, Dienstwagen künftig auch aus Deutschland kaufen zu wollen. Grund dafür ist der andauernde Streit mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der Kalifornien das Recht auf eigene Emissionsstandards entziehen will. Auf Autobauer, die den Präsidenten dabei unterstützen, wolle man verzichten. Das träfe dann unter anderem Fiat Chrysler und General Motors. BMW und VW würden dagegen Kalifornien unterstützen. Hein Schäfer freut diese Nachricht. Noch wisse man aber nicht, von welcher Größenordnung man da rede. Eine Bestellung aus Kalifornien sei noch nicht eingegangen.
Yeah, we're not quite 100% certain exactly what that all entails and sort of how many. So yeah, we'll have to see ultimately what that means in terms of absolute volume.
Und weil der E-Auto-Pionier Tesla keinen Messeauftritt hat, hat er seinen neuesten Coup bei einer eigenen Show vorgestellt, den Cybertruck. Und weil das Ganze gleich nebenan, also auch in Los Angeles, stattfand, hat sich Katharina Wilhelm auch noch diesen futuristisch anmutenden Pickup-Truck angesehen. Bei der Präsentation wurde ihr wieder einmal klar, Tesla will kein Autohersteller sein, sondern er will Träume verkaufen, Visionen erschaffen. Der Pickup-Truck sieht nämlich nicht nur aus wie aus einem Science-Fiction-Film, er soll tatsächlich auch im All bestehen können.
Man nehme die Autos aus den Mad Max-Filmen, die fliegenden Taxis aus Blade Runner und vielleicht eine Prise Inspiration von der US-Armee. Der Mix aus alledem ergibt den Cybertruck, das neueste E-Auto aus der Schmiede von Tesla.
Doesn't look like anything else.
Sieht einmalig aus, kommentierte Tesla-Chef Elon Musk die Vorstellung des silberfarbenen Pickups. Das Auto sieht im Gegensatz zu den sonst eher runden, aerodynamisch anmutenden Tesla-Modellen aggressiver aus, kantiger und bulliger. Bei diesem Auto hätten sie komplett designmäßig umgedacht, erklärt Musk. Das Gehäuse des Cybertrucks sei aus extrem hartem, rostfreien Stahl gefertigt. Es diene als eine Art Exoskelett.
The fundamental design change. We moved the mass to the outside. We created an exoskeleton.
Tesla ist kein Autobauer im herkömmlichen Sinne. Das macht Elon Musk bei seinen Präsentationen gerne auf unkonventionelle Art und Weise klar. Zum Beweis, wie fest dieses neue Außenskelett ist, lässt er Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen mit einem Vorschlaghammer auf die Wagentür einhämmern, ohne dass man eine Delle sehen kann.
Franz has a sledgehammer.
Aber auch auf der Straße soll das Auto überzeugen und in der besten Ausstattung sogar schneller starten als ein Porsche. Die Reichweite soll mit einer Batterieladung 800 Kilometer betragen. Die Begeisterung ist im Publikum spürbar.
Yeah, you're welcome.
Nimm mein Geld, ruft ein Journalist Musk zu. Der grinst. Mission erfüllt, die Welt redet wieder über Teslas neueste Innovation. Trotzdem will der kalifornische Konzern auch Autos verkaufen. Dass Tesla nach dem etwas kleineren Modell 3 nun wieder ein großes Auto anbieten möchte, ist für den US-Markt folgerichtig. Denn in den USA machen Pickups etwa 15% im Automarkt aus. Bei den Amerikanern heißt es nach wie vor, bigger is better, also größer ist einfach besser. Dabei soll der Preis noch relativ moderat ausfallen. Um die $40.000 soll das Einsteigermodell kosten. Ob die Welt das futuristische Gefährt überhaupt braucht? Eigentlich egal, denn Musk hat Größeres mit dem Cybertruck vor. Wie schon der Name etwas verrät, geht es um nichts Geringeres als die Zukunft.
We're going to be using the same alloy in the Starship rocket.
Das Material sei nämlich das gleiche wie bei den SpaceX-Raketen, also weltraumtauglich. Sollte es mit Musks angepeilter Mars-Mission klappen, sei der Cybertruck als Mars-Gefährt eingeplant.
Das waren zwei Beiträge von Katharina Wilhelm, die für uns an der US-Westküste unterwegs ist. Vielleicht kommt es irgendwann tatsächlich zum Brexit. Die Seher und Wahrsager sind sich da nicht ganz einig. Aber zu einem Italexit, also einem Ausstieg Italiens aus der EU, wird es in absehbarer Zukunft bestimmt nicht kommen. Italien bleibt dabei, obwohl die Union ihrem Gründungsmitglied mittlerweile ganz schön fremd geworden ist, hat Ravsina in Brüssel feststellen müssen.
Er gilt als ganz besonders tiefenentspannt, der noch amtierende EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici. Doch wenn es um Italien geht, macht selbst Moscovici mittlerweile Druck. Zwar helfe Katastrophismus nicht weiter, betonte Wirtschaftskommissar Moscovici in dieser Woche in Brüssel.
Katastrophisme, ça n'est jamais utile.
Aber Italien habe strukturelle Probleme, so Moscovici in seiner Abschiedspressekonferenz.
Da commencé par la productivité, la compétitivité de cette économie.
Das beginne bei der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Wirtschaft.
L'Italie est en effet le pays qui a bénéficié de toutes les flexibilités dans le cadre du pacte.
Italien hat sehr von der größtmöglichen Flexibilität des Juncker-Teams bei der Auslegung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes profitiert. Im Klartext, das Juncker-Team hat beide Augen zugedrückt. Schließlich spielt das Gründungsmitglied der Union eine zentrale Rolle als größte Volkswirtschaft der Eurozone, unterstreicht Wirtschaftskommissar Moscovici.
Respektant le très grand rôle que ce pays joue au cœur de la zone euro.
Doch die Regierungen in Rom, sie haben zur Enttäuschung von Jean-Claude Juncker die Zeit nicht genutzt, welche Brüssel ihnen gegeben hatte, zum Beispiel für eine Reform des veralteten italienischen Arbeitsrechts oder des maroden italienischen Justizapparats. Italien hat seit Jahren die niedrigste Wachstumsrate in der gesamten Europäischen Union. und den mit rund 2,3 Billionen Euro höchsten Schuldenstand. Jeder dritte junge Italiener hat keinen Job. Diesseits der großen Städte sind sogar bis zu 50% der jungen Italiener arbeitslos. 300.000 Italiener wandern zurzeit pro Jahr aus, so viele wie zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg, viele von ihnen übrigens nach Berlin. Die Jüngsten haben jede Hoffnung auf eine Zukunftsperspektive in ihrem Heimatland aufgegeben. Das Pro-Kopf-Einkommen in Italien stagniert seit 20 Jahren. Die veritablen Wirtschaftsprobleme Italiens seien strukturelle Probleme, betont Wirtschaftskommissar Moscovici zum Abschied aus Brüssel. Und Brüssel-Korrespondent Ulrich Ladorna kam während der Recherchen zu seinem Buch Italiens Fall zu dem Ergebnis:
Ich habe das Gefühl, während meiner Reisen durch Italien bekommen, dass wir es doch mit einem Land zu tun haben, das sich innerlich abgekoppelt hat von Europa. Es gibt eine mentale Abkoppelung und auch eine psychische Abkoppelung von Europa, und das macht mir Sorgen.
Die innerliche Abkoppelung Italiens von Europa, nicht zuletzt wegen der mangelnden europäischen Solidarität bei der Aufnahme und Verteilung der Mittelmeerflüchtlinge, ist eine der größten Herausforderungen für Ursula von der Leyen, der zukünftigen EU-Kommissionspräsidentin.
Das war aus Brüssel Ralf Sina. In diesen Tagen hat Microsoft sein neues Tablet vorgestellt, das Surface Pro X, das einen KI-Chip an Bord hat. Künstliche Intelligenz für jedermann, wenn man so will. Wir haben uns bei dieser Gelegenheit gefragt, wie weit KI schon in der Finanzwirtschaft die Geschäfte steuert, etwa bei der Kreditvergabe. Sind Händler und Analysten an der Börse bald überflüssig? Samir Ibrahim mit Antworten.
Wer mit Alexa spricht, hat das automatisch mit künstlicher Intelligenz zu tun. Wer seiner Bank eine Mail schreibt, kann schon heute eine Antwort bekommen, die nicht von einem Menschen verfasst wurde, sondern von einem Chatbot. Künstliche Intelligenz, kurz KI, hat längst Einzug in unser Leben gehalten und auch in die Wirtschaft. An der Frankfurt School of Finance befasst sich eine neu gegründete Abteilung mit der neuen Technologie. Denn natürlich, sagt Vahe Andonias, ist KI für die Finanzbranche geeignet.
Banken kommunizieren ja höchst ineffizient miteinander über PDF-Dokumente. Als Beispiel nehmen Trustee Reports, ist nur ein Beispiel, da gibt es aber ganz, ganz viele andere Beispiele.
Auch Versicherer nutzen KI bereits. Aus der Flut an Schadensmeldungen zum Beispiel filtern Programme Auffälligkeiten heraus. Solche Meldungen, bei denen es den Verdacht geben könnte, dass hier Versicherungsbetrug begangen werden soll. Diesen Fällen geht dann immer noch ein Mensch nach. Alle anderen Fälle wickelt die Maschine aber selbst ab und lernt dabei. Selbst Kreditanträge könnten künftig von KI-Robotern bearbeitet werden. Vorstellbar ist dabei vieles, meint Vahe Andonians.
Wenn Sie jetzt als Unternehmen zum Beispiel einen Kreditantrag stellen, dann fragt die Bank als allererst, ich hätte gerne 3 Jahre Bilanzdaten, und die werden dann in einem Prozess dann manuell verarbeitet. Das könnte man natürlich alles mit künstlicher Intelligenz machen.
Bisher noch Zukunftsmusik. Denn die Vergabe von Krediten durch KI-Programme sieht die Finanzaufsicht BaFin zum Beispiel derzeit nicht. Es fehlt die Transparenz. Das Programm kann zwar eine Entscheidung treffen, erklären kann es sie aber nicht. Ein Mensch schon. Auch an der Börse fällen bereits Programme Entscheidungen, mit ausreichend Informationen versehen, kaufen oder verkaufen sie bei bestimmten Nachrichten. Von KI sind sie jedoch noch weit entfernt. Eigenständig handeln, so wie es die Idee der künstlichen Intelligenz vorsieht, können sie aber eher nicht. Sie müssten besser vorhersagen können, was passiert, und dieser Lerneffekt ist schwierig. Auch wenn an der Börse vieles automatisiert abläuft, ohne Menschen geht es nicht. Fondsmanager, die Entscheidungen treffen, Strategien festlegen, und auch Börsenhändler wie Oliver Roth werden wohl noch länger unverzichtbar sein.
Künstliche Intelligenz wird es mit Sicherheit in diesem Bereich auch irgendwann geben, aber eben nicht in absehbarer Zeit, weil meiner festen Überzeugung nach eben es nicht nur um Zahlen und Fakten geht, sondern es geht eben auch um Psychologie. Und bis Maschinen psychologische, begründete Entscheidungen fällen können, wird meines Erachtens noch eine ganze Zeit vergehen.
Auch in der Bank wird es am Ende immer Menschen geben, die mit dem Kunden kommunizieren. Ein Chatbot zum Beispiel ist vielleicht eine spannende Sache. Der Kunde will am Ende aber in der Regel lieber mit einem richtigen Menschen reden.
Mit diesem Beitrag von Samir Ibrahim aus unserem Studio an der Frankfurter Börse endet unser Podcast für heute. Christian Murk in der Technik und der künstlerischen Oberaufsicht von Christian Grove und der Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis Montag.
Das war ein Podcast der DW.